Wir haben letztes Mal bei dem Wachsbeispiel Descartes begonnen. Sie erinnern sich, Descartes wollte diesen Schwenk von der sinnlichen Gewissheit, wie sie im Alltag meistens herangezogen wird, zu dieser Selbstgewissheit des Sum Cogitans plausibel machen durch sein Wachsbeispiel. Er hat anhand eines Stückes Wachs zu zeigen versucht, dass wir keine klare und deutliche Erkenntnis von diesem Gegenstand haben, wenn wir uns bloß auf die Wahrnehmung berufen. Weil die Wahrnehmung Eigenschaften zeigt, die durchaus veränderlich sind. Nicht? Also wenn man das Wachs erhitzen, dann verändert es seine Gestalt, dann kann man nicht mehr drauf klopfen, dann riecht es anders und so weiter. Es ist kaum mehr zu erkennen und trotzdem ist es noch dasselbe Wachs. Für Descartes eben begrifflich jeweils zu fassen, sowohl in der einen wie in der anderen Gestalt, ganz gleichgültig wie es äußerlich erscheint, nach den sogenannten zweiten Qualitäten, nicht? Also nach dem, was wir sinnlich erfassen, meint er eben begrifflich vor allem nach den ersten Qualitäten zu bestimmen. Ja? Also der Begriff der Substanz zuerst einmal, dass etwas da ist, etwas Selbstständiges, das Eigenschaften hat, aber die wesentlichen Eigenschaften sind dann eben Zahl, Dauer, Größe, Bewegung, was ist da noch dabei, Gestalt natürlich und so weiter. Also diese geometrischen Eigenschaften und arithmetischen Eigenschaften, die wir daran finden. Denen gemäß könnten wir es so denken, wie es eigentlich ist und so erkennen, aber trotzdem auf dieser Stufe des methodischen Zweifels, auf dem Descartes steht, ist das immer nur ein Hinweis darauf, dass wir diesen Inhalt wissen. Also es ist eine Absicherung nicht des Inhalts und dass es wirklich äußere Gegenstände dieser Art gibt, res extensa zum Beispiel, also irgendein ausgedehntes Etwas, sondern nur, dass es uns bewusst ist. Das Bewusstsein selber, unser Sum Cogitans, ist noch klarer, noch deutlicher erkennbar als selbst diese geometrischen Eigenschaften an den Gegenständen. So kommt er wieder aus seinem Wachsbeispiel zurück auf das Sum Cogitans, um es noch einmal und noch fester zu bestätigen, haben wir gesehen. Er zieht eben dieses Wissen von eigenem Denken, von dieser denkenden Substanz heran als Vorbild für überhaupt jede wahre Erkenntnis. Und er konstruiert sich da eben ein Wahrheitskriterium, das da lautet klare et distincte. Das ist alles das wahr, was wir klar und deutlich einsehen können. Wobei eben klar bedeutet unmittelbar offenkundig wie eine starke Wahrnehmung und deutlich oder distinkt unterscheidbar bedeutet dann, dass alle Eigenschaften in dieser klaren Weise erfassbar sind, sodass wir jeden Gegenstand wirklich eindeutig von anderen Gegenständen unterscheiden können. Und damit meint er, ist zuerst einmal eben mit diesem Sum Cogitans, mit dieser Absicherung in der Selbstgewissheit des Denkens, ist zuerst einmal die Kraft des Genius Malignus gebrochen. Denn diesbezüglich kann er uns nicht täuschen. Solange wir selber denken und wissen, dass wir etwas sind, ist diese Wahrheit auch gewiss. Und wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen, dann können wir auch andere Wahrheiten ebenso klar und deutlich einsehen, nämlich einige formale Wahrheiten, auch mit ihren Gründen, in ihrer Bewiesenheit, ihrer Begründetheit, können wir einsehen, allerdings nur, soweit unser geistiges Auge reicht, mit einem Blick. Soweit wir das Ganze eben aktual überprüfen können. Nicht? Und das ist nur ein relativ schmaler Bereich. Also diese Erkenntnis, die wir haben, bezieht sich erstens einmal nur auf uns selbst, auf unser eigenes Sein und inhaltlich ist sie nicht sehr umfassend. Wir stecken im eigenen Sein, wir sind noch überhaupt nicht herausgekommen aus dem Gefängnis unseres Bewusstseins. Wir wissen nur, dass es sowas wie klare und deutliche Erkenntnis gibt und haben eine Handvoll Beispiele dafür. Die Basis für die Wissenschaft ist damit noch nicht gelegt, haben wir gesehen. Denn wenn wir immer nur das gelten lassen können, was wir im Moment überprüfen, dann kann der Genius Malignus inzwischen die anderen Wahrheiten, an die wir uns nur mehr dunkel erinnern können, an deren Beweise wir uns nicht mehr genau erinnern können, wo wir nur die Ergebnisse parat haben für uns selbst,
dann kann der Genius Malignus das alles wieder verändern. Nicht? Also wir können keine zusammenhängende Wissenschaft auf dieser Basis aufbauen. Wir erkennen uns selbst in dieser Weise als endliche denkende Wesen. Also einerseits darum, weil wir überhaupt zweifeln mussten, zweitens darum, weil unsere Überprüfung der Wahrheit nur einen sehr schmalen Bereich umfasst und drittens, weil wir uns eben nicht selbst geschaffen haben, denn hätten wir das getan, dann hätten wir uns sämtliche Vollkommenheiten auch gegeben, meint Descartes, was aber ganz klarerweise nicht der Fall ist. Und nun schließt er aber von dieser Gewissheit der eigenen Endlichkeit auf ein vorausgesetztes, nicht mehr endliches, nämlich absolutes Wesen. Im Wissen vom Mangel, habe ich gesagt, ist immer auch die Fülle als Hintergrund gedacht. Nicht? Also wenn wir eine Unvollkommenheit denken, dann messen wir sie gleichsam an der Vollkommenheit. Nicht? Und ebenso, wenn wir ein Endliches denken, dann denken wir über die Endlichkeit hinaus, weil die Endlichkeit selbst ja nur die unendliche Abhängigkeit eines Endlichen vom anderen ist. Und wenn es nur Endliches gäbe, das voneinander abhängig ist, dann kämen wir hier nie zu einem Grund und dann dürfte das Endliche selbst überhaupt nicht existieren. Weil es aber existiert, ne, trotzdem, obwohl es unendlich endlich ist, obwohl jedes Endliche wieder auf anderes Endliche verweist als seinen Grund, weil es trotzdem existiert, deshalb muss prinzipiell noch irgendetwas Absolutes vorhanden sein. Das ist eine Denkfigur, die man fälschlicherweise als einen Gottesbeweis heranziehen könnte. Nicht? Also quasi einen kosmologischen Beweis von der sicheren Existenz eines Endlichen auf das Absolute zu schließen. Aber es ist insofern kein Beweis, als damit ja überhaupt noch nicht gesagt ist, was dieses Absolute ist. Es ist nichts anderes als die Rechtfertigung dafür, dass wir überhaupt danach suchen, es zu bestimmen. Aber keineswegs eine Erkenntnis dieses Absoluten. Das bloße Faktum, dass Endliches nicht sein kann, ohne dass Absolutes vorausgesetzt ist, ohne jegliche Antwort, die uns angeben könnte, welcher Art dieses Absolute ist und schon gar nicht in dem Sinn, wie es Descartes dann noch in der Tradition der Scholastik bzw. der christlichen Philosophie bestimmt als den christlichen Schöpfergott. Aber für ihn ist es jedenfalls so, dass er aus der Endlichkeit des Sulcogitans auf ein vollkommenes Wesen schließt, das er in der Weise bestimmt als rein geistig, als unendlich, ewig, unwandelbar, allwissend, allmächtig. Und das sich selbst alle Vollkommenheiten gegeben hat, nicht? Weil es sein eigener Grund ist, causa sui. Nicht unbedingt im Sinne einer Verursachung, sondern eher in dem Sinn, dass es seinen Begriffen nach unbedingt sein muss, weil wenn es alle Vollkommenheiten hat, ne, dann muss das Sein auch darin enthalten sein, nach diesem ontologischen Gottesbeweis. Also in diesem Sinn Begriff einer causa sui, wenn es überhaupt gedacht wird, dann muss es auch schon sein. Ne? Einer Möglichkeit nach muss es auch existieren. Also das sind die Bestimmungen, die Descartes den Absoluten gibt. Sie können diese einzelnen Eigenschaften im Diskurs nachlesen. Das ist dort alles aufgezählt. Und dieser Begriff ist in uns immer schon vorhanden, wenn wir unsere eigene Unvollkommenheit wissen. Und zugleich übersteigt dieser Begriff natürlich auch unsere Unvollkommenheit. Uns selbst also. Dieser Begriff kann prinzipiell nicht von irgendetwas Endlichem her in uns hineingekommen sein. Wir können ihn weder aus uns selbst geschaffen haben, weil wir ja endlich sind, ne? Noch kann aus irgendwelchen endlichen Vorstellungen abstrahiert werden, sondern wenn wir diesen Begriff überhaupt in uns haben, dann muss das Absolute selbst der Grund dafür sein. Ne? Und das ist dann der eigentliche Gottesbeweis, der Daseinsbeweis Gottes für Descartes, dass wir diesen Begriff in uns vorfinden, dessen Ursache wirklich existieren muss. Also einfach, weil wir diesen Begriff in uns haben, können wir sicher sein, dass dieses Absolute außer uns existiert. Und damit ist jetzt die Bahn frei und der Deus Malignus auch wirklich überwunden, weil dieser vollkommene Gott uns natürlich sicherlich nicht betrügen wird. Auf ihn können wir uns verlassen, er wird auch die erinnerten Ergebnisse unserer einmal überprüften Ableitungen nicht wieder verändern. Wir können also eine ganze Kette von Schlussfolgerungen aneinanderreihen. Wir können die ganze Systematik der Wissenschaft oder der vielen Wissenschaften aufbauen. Die Wahrhaftigkeit Gottes führt auch dazu, dass wir uns darauf verlassen können, was wir in der Sinnlichkeit von außen gleichsam erfassen. Das kommt von wirklichen äußeren, ausgedehnten Dingen. Nicht? Also nicht Gott wird sich verkleiden und uns diesen Scherz zuspielen, dass wir glauben, er selber sei dann in die Dinge verteilt, sondern in seiner Wahrhaftigkeit ist garantiert, dass die Dinge außer uns auch wirklich existieren, wenn wir sie wahrnehmen. Nicht? Also damit holt Descartes seinen eigenen Zweifel an der Sinnlichkeit wieder zurück. Wenngleich er dabei bleibt, dass diese Wahrnehmungserkenntnis immer nur eine verworrene Erkenntnis ist. Also keine klare, eindeutige Erkenntnis. Sie ist nur insofern klar, als sie uns darauf aufmerksam macht, dass überhaupt Dinge außer uns noch vorhanden sein müssen. Aber wenn wir wahrhaft erkennen wollen, was diese Dinge sind, dann müssen wir wieder zu den mathematischen Begriffen greifen. Also es gibt Res Cogitans, das ist das eine, das wir ohnehin ursprünglich als gewiss erfasst haben. Dann gibt es darüber hinaus die Res Extensa, die Gesamtheit alles dessen, was im Raum vorhanden ist. Ne? Da kann dann im Detail natürlich sehr differenziert werden, was da auftritt. Und in uns selber sind beide verbunden durch den Willen Gottes. Wir haben eine Seele, eine denkende Seele, eine unsterbliche Seele, weil sie auch im Körper prinzipiell ganz unabhängig ist, aber durch den Willen Gottes gekoppelt mit einem Körper. Und damit dann steigt Descartes in die Wissenschaft ein mit dieser Fundierung, nicht mit dieser metaphysischen Fundierung, die er da im vierten Kapitel des Diskurs schon in der Überschrift verkündet. Ich habe Sie noch auf dieses Bild hingewiesen vom Baum der Philosophie, nicht? Dass also die Wurzel die Metaphysik ist. Der Stamm ist die Physik und die fruchttragenden Zweige sind dann Medizin, Mechanik und Ethik. In so einem großen Zusammenhang sieht Descartes die Wissenschaft. Außerdem haben wir betont, dass hier ganz offensichtlich ein idealistisches System vorliegt, also neuzeitlicher Rationalismus, der von Descartes bis hinauf zu Leibniz und Wolff führt, dass hier also fundiert wird, das Gesamte der Welt in einem geistigen Wesen und dass die wesentliche Erkenntnis prinzipiell auf geistige Art, also durch den Verstand und nicht durch die Sinne erfolgt. Ganz typische Position des Rationalismus, nämlich dieser Art des Rationalismus, nicht irgendeines neuzeitlichen, also eines späteren, eines modernen. Der nächste Schritt war dann Locke, den haben wir auch letztes Mal schon kurz durchwandert. Der kritisiert vor allem die angeborenen Ideen. Bei Descartes war es so, dass in Sum Cogitans durch Gott schon bestimmte Ideen angeboren sind, und wie das Bewusstsein selber und dass man sich selbst erkennen kann, auch die Wahrheit oder eben auch der Gottesbegriff selber und diese ganze Fülle von logisch-formalen Zusammenhängen, von denen wir sagen können, sie sind klare Distinkte erfassbar. Alles das, meint Descartes, sei schon angeboren, sei uns von Gott gegeben und eben deswegen sei es so klar und deutlich zu erkennen. Und Locke ist nun der Ansicht, dass wenn das so wäre, dann müssten diese Prinzipien, also zum Beispiel die Grundlagen von Logik und Mathematik, aber auch der Gottesbegriff, in jedem reflektierenden Wesen, in jedem vernünftigen Wesen bewusst gemacht werden können. Und er ist aber der Ansicht, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die zwar Verstand haben, die aber noch nie was von Gott gehört haben und nichts von Gott wissen und auch von den logisch-mathematischen Grundlagen nichts wissen. Damit ist für ihn die Frage der angeborenen Ideen geklärt. Es gibt sie nicht. Ganz im Gegenteil, das Bewusstsein als solches, meint er, sei einfach leer, hätte keinen Inhalt von sich aus. Und dieser Inhalt müsste dann erst durch die Erfahrung ins Bewusstsein hineinkommen. Wobei er mit Erfahrung im Grunde genommen die Sinnlichkeit meint. Es kommen zuerst einmal Sinnesdaten in unser Bewusstsein hinein. Das wird dann erst in uns weiterverarbeitet zu dem vollen Begriff der Erfahrung. Aber bei Locke ist es meistens so, dass Erfahrung und Wahrnehmung nicht so ganz streng getrennt werden. Die laufen immer wieder durcheinander. Er stellt sich da so vor wie ein unmöbliertes Zimmer einzuräumen, also Möbel hineinzubringen oder eine Tabula rasa, eine leere Tafel zu beschreiben, zu beschriften. Also gemäß seinem empiristischen Prinzip, dass eigentliche Erkenntnis in der Wahrnehmung, in der Erfahrung besteht, geht er auch an den Erfahrungsprozess selbst jetzt mit dieser Art von Erkenntnis heran. Er macht einen quasi empirischen Vorgang daraus. Das ist ein Bewusstsein ist ein leerer Behälter und der wird in irgendeiner Weise aufgefüllt und hat dann auch selber irgendwelche Tätigkeiten, die wir in uns beobachten können. Also es gibt eine Erfahrung von äußeren Dingen, die Sensation, und eine Erfahrung und eine Wahrnehmung von inneren Vorgängen und von den Operationen des Geistes in uns, die Reflection. Also die Sinnesdaten werden aufgenommen und werden dann in uns umgesetzt in komplexere, verbundene Vorstellungen und auch in Relationsvorstellungen und in allgemeine Vorstellungen. Abspielt sich das Ganze zwischen einer geistigen Substanz auf der einen Seite und körperlichen Substanzen auf der anderen Seite, die also diese geistige Substanz beeinflussen, nämlich über die Sinnlichkeit. Die Problematik, die Locke selber in diese Art von Erkenntnis hineinlegt, ist einerseits einmal die, dass unser Resultat der Erkenntnis von Sinnesdaten, das, was wir uns mit der Denktätigkeit daraus machen, dieses Nominalwesen, dieser Allgemeinbegriff, den wir so gewinnen, dass der nie übereinstimmt beziehungsweise nicht einmal vergleichbar ist mit dem wirklichen allgemeinen Wesen des Dinges, von dem die einzelnen Daten hergekommen sind. Also mit dem Wesen des körperlichen Gegenstandes, der körperlichen Substanz, die uns hier affiziert hat von außen. Das Nominalwesen und das Realwesen fallen auseinander. Es gibt keine allgemeine, wahre Erkenntnis von den Gegenständen. Daher bleiben als wahre Erkenntnisse nur die formalen Zusammenhänge übrig. Im Rahmen dieser Formalität können wir noch eine gewisse Wahrheit erreichen, die sich aber eben nicht auf die Gegenstände übertragen lässt. Und eine weitere große Schwierigkeit ist die, dass in unserem Bewusstsein, selbst wenn wir innerlich unsere allgemeinen Begriffe anschauen, diese Begriffe doch immer im Sinne eines Einzelgegenstandes von Wahrnehmung gedacht werden. Also der allgemeine Begriff, den wir gemacht haben aus den einzelnen Daten, wird innerlich wieder wahrgenommen und ist eigentlich ein Einzelnes. Und hier kommt es zum Widerspruch zwischen Einzel und Allgemein. Einerseits soll es ein allgemeiner Begriff sein, weil er viele einzelne Gegenstände abdecken soll. Auf der anderen Seite nehmen wir ihn in einer ganz besonderen Wahrnehmung auf und müssten daher eigentlich alle einzelnen Eigenschaften an ihm feststellen können, die als allgemeiner Begriff von vielen Gegenständen in sich enthalten müsste. Also er müsste einerseits die gegensätzlichen Eigenschaften von Gegenständen in sich enthalten, und andererseits dürfte er keins von den Gegensätzen enthalten, weil es sich eben widerspricht. Das demonstriert Locke am Begriff des Dreiecks, dass also weder schiefwinklig noch rechtwinklig sein darf und doch zugleich schiefwinklig und rechtwinklig sein muss. Also das mit all diesen Eigenschaften des Dreiecks, ne, die sich gegenseitig ausschließen, in diese Problematik kommt er hinein und weiß eigentlich nicht recht, wie das zu lösen ist. Das ist ein prinzipieller Mangel der menschlichen Erkenntnis, meint er. Man sieht daraus ganz deutlich, dass er keinen Begriff von allgemeiner Erkenntnis, von reflexiver, denkender, rationaler Erkenntnis hat, ne, sondern sehr eng am empirischen Begriff der Wahrnehmung, des unmittelbaren Auffassens von Gegenständen hängen bleibt. Ja?
Bitte. Wieso kann er das nicht, das allgemeine Dreieck, jetzt Winkelsumme 180 Grad hat,
ja,
und jetzt ein spezielles rechtwinkliges Dreieck, wieso kann er das nicht so einteilen?
Naja, wenn Sie einen Gegenstand wahrnehmen wollen, dann muss es ein ganz bestimmter Gegenstand sein. Ne? Entweder es ist eben ein rechteckiges Dreieck, das Sie sich vorstellen, anschaulich vorstellen oder ihn wirklich wahrnehmen, ne? Oder es ist ein anderes. Aber Sie können nicht sinnlich und anschaulich einen Gegenstand erfassen, der zugleich rechteckig und nicht rechteckig ist. Nämlich als Dreieck. Ne? Weil es gibt vielleicht Gegenstände, die beide Winkel in sich haben. Ne?
Aber es gibt eben rechtwinklige und nicht rechtwinklige.
Ja, eben. Und der allgemeine Begriff sollte beides abdecken, nicht?
Wieso ist das jetzt nicht der allgemeine Begriff des Dreiecks?
Ja, da müssten Sie aber auf eine andere Ebene der Erkenntnis gehen. Ne? Sie dürften nicht bei einer Wahrnehmung stehen bleiben. Das ist genau der Punkt. Da müssten Sie einen abstrakten Begriff haben, der nur im Denken zu fassen ist.
Also, ne? Er will auf dieser Ebene bleiben.
Naja, wenn alles letztlich auf Erfahrung bzw. auf Wahrnehmung zurückbezogen ist, dann sind auch die Inhalte des Geistes für uns wahrnehmbar. Ja? Wir schauen so quasi in uns hinein und dann sehen wir den allgemeinen Begriff des Dreiecks. Und auch sonstige allgemeine Begriffe. Ja? Könnt genauso gut einen Hund oder ein Pferd nehmen. Ja? Und das Pferd müsste halt dann zugleich ein Schimmel und zugleich ein Rappe sein. Und vieles andere auch noch. Ja? Das geht eben nicht. Also das ist die Problematik, dass hier einerseits das Denken mit seiner Allgemeinheit beansprucht wird und auf der anderen Seite soll es aber sinnlich wahrgenommen, anschaulich wahrgenommen werden. Ne? Das sprengt dann die Einheitlichkeit. Also das sind Einschränkungen unserer Erkenntnis, die George Berkeley dann dem Locke vorwirft, indem er ihm eben eine Kritik an Gott unterstellt, weil dieser uns zwar ein Streben nach Wissen mitgegeben hätte, aber nicht die nötigen Mittel dafür. Nicht? Und Berkeley versucht das zu bereinigen, indem er das wegstreicht, was die Skepsis hervorgebracht hat. Dass wir das Nominalwesen nicht mit dem Realwesen übereinstimmen können, wird so gelöst, dass wir das Realwesen überhaupt streichen. Es gibt keine Dinge außerhalb unseres Wahrnehmens, unseres eigenen Geistes, beziehungsweise des göttlichen Geistes. Es gibt also prinzipiell diese beiden Arten von Geist bei Berkeley. Aber alles, was überhaupt wahrnehmbar ist, das ist in einem wahrnehmenden Geist. Das hat sein Sein allein in dem wahrgenommen werden. Es hat kein Sein drüber hinaus. Und daher gibt es hier keine Skepsis gegenüber einer Materie und körperlichen Dingen, die eben außerhalb unseres Denkens und unserer Wahrnehmung noch vorhanden sein müssten, von denen wir aber nichts Bestimmtes aussagen können. Berkeley streicht das einfach. Und gegen die Widersprüchlichkeit der allgemeinen Begriffe greift er zur Methode, sie einfach zu verbieten. Ne? Es gibt keine allgemeinen Begriffe, alles was wir an Ideen haben, Ideen nennt er das, ne? Also diese Bewusstseinsinhalte sind für ihn Ideen, alle diese Ideen sind nur dann wahr und wirklich, wenn sie einzeln und anschaulich sind. Ne? Also ganz besondere, unmittelbar wahrgenommene einzelne Gegenstände, die lässt er gelten, die wir uns auch wirklich vorstellen können, inhaltlich. Dem stellt aber dann erstaunlicherweise doch gegenüber einen Begriff vom Geist selbst. Ja? Also auf der einen Seite haben wir die Ideen, das sind die Inhalte des Geistes, und auf der anderen Seite haben wir den Geist selber, der diese Inhalte hat, der sie perzipiert. Und von diesem Geist gibt es keine Idee. Also der kann überhaupt nie zu einer inhaltlichen Idee werden. Der ist immer nur das, was die Ideen hat, was diesen Ideen vorausgesetzt ist. Also diese Spannung von Bewusstseinsinhalt und Bewusstsein selbst, die bleibt bei Buckley einfach ungelöst als solche Spannung stehen. Ja, bitte.
Aber der Geist, den er beschreibt, ist das eine Idee von ihm selbst, diese
Paradox? Naja, aber er ist eben nicht anschaulich und einzeln vorhanden. Nicht? Er ist nicht etwas, was wir in der Wahrnehmung irgendwo auffinden können. Ja? Er ist nicht in der Weise ein empirischer Inhalt. Mit seinen sinnlichen Qualitäten. Ja, das kann er nie sein. Trotzdem, damit es solche Inhalte gibt, damit überhaupt etwas wahrgenommen werden kann, muss etwas vorausgesetzt sein, was dieses Wahrnehmen durchführt. Ja. Und das ist der Geist. Ja. Also er schließt von den Inhalten, die passiv sind, die perzipiert werden, ja, esse est percipi, also passiv, schließt er auf das Perzipere, auf das Wahrnehmen selber. Das tut der Geist. Der bleibt ein bloßer Begriff. Wie die zwei Seiten überhaupt zueinander in eine Beziehung gebracht werden, das erklärt er nicht mehr. Das ist einfach ein völlig problematisches Verhältnis zwischen diesen beiden Seiten. Wir werden dann in der Kritik an Descartes später noch einmal darauf zu sprechen kommen. Wir sind dann letztes Mal schon zu David Hume weitergegangen, der jetzt den nächsten Schritt macht. Wir haben gesehen, Buckley streicht bei Locke die körperlichen Substanzen weg und Hume macht jetzt den nächsten Schritt und sagt, wenn wir wirklich konsequent empiristisch sind, dann müssen wir auch die geistige Substanz wegstreichen. Ja? Und wir dürfen uns nicht kümmern um das, was da den Auswirkungen noch vorausgesetzt ist, sondern müssen bei diesen Auswirkungen ansetzen, beziehungsweise möglichst sogar dabei bleiben. Nicht? Und die Auswirkungen, das sind eben unsere Bewusstseinsinhalte. Ja? Perzeption. Nur das gibt es eigentlich für Jung. Vor allem in seinem ersten umfangreichen Traktat über die menschliche Natur von 1739-40. Ja? Da ist er ganz rigoros und meint noch, wir könnten ganz auf die Suche nach den Ursachen verzichten. Uns nur an die Wirkungen halten und diese Wirkungen sind eben die Perzeption, die Bewusstseinsinhalte. Die teilt er dann noch ein in ursprüngliche, das sind die Eindrücke. Also erstaunlicherweise dieser Begriff, der ja eigentlich über sich hinausweist auf etwas anderes, woher dieser Eindruck kommt. Aber Jung will genau das nicht, sind nur ursprüngliche Bewusstseinsinhalte, ja, die Eindrücke. Und von diesen Eindrücken gibt es dann in uns, in unserem Gedächtnis und in unserer Einbildungskraft, ne, die es eigentlich auch nicht gibt, aber die trotzdem immer wieder erwähnt wird, ne, darin gibt es eben dann schwache Abbilder dieser ursprünglichen Eindrücke. Ne. Die sind nicht so lebhaft wie die direkt erlebten Eindrücke, aber sie stammen aus diesen Eindrücken, sind zuerst einmal Abbilder, müssen einmal erinnert werden, sind die weniger lebhaften Nachbilder dieser ersten kräftigen Bewusstseinsinhalte. Also, es gibt eigentlich weder die Dinge außerhalb von uns noch den Geist selber. Trotzdem spricht Jung sehr viel von allen möglichen Tätigkeiten des Geistes, wie eben Wahrnehmen, Erinnern, Einbilden, Vorstellen, Denken, Wollen. Also das tritt alles bei ihm auf. Es tritt auch das Ich auf, es tritt der Geist auf, jedenfalls verbal. Aber er sagt ihm dann dazu, und ich habe Ihnen letztes Mal das Zitat gebracht, dass der Geist eigentlich gar nicht vorhanden ist. Der Geist ist eine Art von Theater, haben wir damals gehört, auf dem die verschiedensten Perzeptionen, also Bewusstseinsinhalte, einander abwechseln. Und die sind nie wirkliche Ganzheiten und nie in der Zeit identisch, sondern die wechseln dauernd, nicht? Also ganz extrem zugespitzt. Und es gibt aber nur die Vorführung ohne das Theater selbst. Es gibt keine Bühne, keinen Schauplatz. Sondern es sollen nur diese Inhalte des Bewusstseins selbst geben. Oder wie er dann noch kurz vor dieser Stelle sagt, das Ich ist ein Bündel oder ein Zusammen verschiedener Bewusstseinsinhalte. Ja? Mit dem Terminus Bündel und Zusammen ist natürlich immer schon ein bisschen mehr mit eingeschlossen, worüber er möglichst hinweg sieht. Nicht? Weil es ja ein Prinzip geben müsste, das hier eine Vereinigung zustande bringt. Nicht? Aber er meint eben, es soll nur die Perzeptionen als solche den Geist ausmachen. Der Geist besteht nur aus Perzeptionen. Was trotzdem jetzt eine Möglichkeit gibt, über die Identität des Ich und des Geistes zu sprechen und auch über eine substanzielle gegenständliche Außenwelt, ne, das wir in der Praxis ununterbrochen heranziehen, beides, meint Hume, sei eben die Einbildungskraft, die solche Fiktionen entwickelt. Ne? Auch hier die Frage, wie soll das überhaupt möglich sein? Ne? Also aus lauter Wirklichkeit, die eigentlich nur in den Perzeptionen enthalten ist, wie soll hier eine Fiktion entstehen, etwas Unwirkliches? Ne? Aber in seinem ersten Ansatz bleibt Jung bei dieser Interpretation stehen. Später dann in seiner Neufassung, Untersuchung über den menschlichen Verstand, also Neufassung ist dieser theoretischen Seite des Treatise, da versucht er dann schon eine gewisse reale Fundierung auch der Perzeptionen, obwohl er auch hier einsteigt mitten in die Bewusstseinsinhalte und zuerst einmal nur von diesen ausgehen will, werden wir dann verfolgen, auch in den Passagen, die ich Ihnen als Lektüre aufgegeben habe, wie er schrittweise immer weiter darüber hinaus gerät, in eine Fundierung hinein, die auch imstande ist, diese theoretische Skepsis, die mit allen verschiedenen Fragen der empirischen Erkenntnis verbunden ist, zu überwinden und ein praktisches Alltagsleben zu ermöglichen, sodass wir nicht in der Skepsis versinken müssen. Aber er ist dann trotzdem der Ansicht, dass hier ein gewisser Grad von Zweifelhaftigkeit und Ungewissheit übrig bleibt, ne, bei all diesen Voraussetzungen. Aber wir werden das im Weiteren noch genauer durchgehen. Ja, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Ich weise noch einmal ganz kurz, ja eigentlich nur mehr auf die Prüfungstermine hin, das andere ist Ihnen ohnehin schon klar, glaube ich, dass Sie können es untereinander kommunizieren, wofür es anrechenbar ist, auch für die Erweiterungscurricula kleines großes Philosophikum. Ich habe das schon zweimal gesagt, ich glaube, es ist ausreichend bekannt, oder Sie fragen Ihre Nachbarn. Prüfungstermin 29.30.06, der erste große allgemeine Prüfungstermin. Ich behalte mir vor und sage Ihnen das gegen Ende des Semesters, dass ich vielleicht einen dritten Tag dazu nehme und vielleicht ein bisschen einteile auch, welche zwei von den drei Tagen ich dann für diese Vorlesung heranziehe. Das ist noch nicht ganz klar. Ich muss dann auch erst schauen, wer von Ihnen übrig bleibt bis Ende des Semesters, wie viele Prüflinge zu erwarten sind. Also 29.30. ungefähr, ne, in dieser Gegend wird auf jeden Fall der Prüfungstermin sein, der erste, und der zweite Prüfungstermin dann 5.6. Oktober. Ja. Jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer, am Gang, wo die Bibliothek ist, dritter Stock, hier. Sie können Ihre Unterlagen mitnehmen und drin herumblättern. Ja? Das habe ich, glaube ich, Ihnen auch letztes Mal schon gesagt. Bitte, ja?
Ja. Kann man zwei Vorlesungen zusammenbringen? Also die identischen?
Ja, im Prinzip schon, nur nicht in der identischen Prüfung. Ja? Ich nehme bis zu drei Personen rein und Sie müssen halt dann, Sie können gleich sitzen bleiben und kommen gleich für die andere Prüfung auch dran. Ja? Aber am selben Tag können Sie es schon machen. Ja? Ansonsten, wenn Sie diese Termine nicht nehmen wollen, dann geht es ab nächsten Semester, also ab dem zweiten Montag dann, das ist der 12. Oktober, in der Sprechstunde um 11 Uhr jeweils, ohne weitere Anmeldung, einfach pünktlich um 11 Uhr da sein mit eventueller Wartezeit rechnen, falls der Antrag hier auch größer sein sollte, das kann schon passieren. Oder sonst nach Absprache. Ja. Literatur habe ich auch schon zweimal ausgeführt, ich möchte mich da nicht zu lang aufhalten damit. Sie können es sich gegenseitig mitteilen dann noch. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Soll ich noch auf irgendetwas unbedingt eingehen? Oder können wir das ad acta legen? Gut. Also, versuchen wir mal nachzuvollziehen, wie Jung die Sache jetzt anpackt. Ja? Also er geht von den Bewusstseinsinhalten aus. Möglichst diese allein sollen alles andere abdecken. Und das Bewusstsein selber soll möglichst draußen bleiben. Und auf das wird möglichst nicht zurückgegriffen. Das ist ein methodischer Vorbehalt, mit dem Jung dann aber an die Untersuchung des menschlichen Verstandes und der menschlichen Erkenntnis geht. Also ist schon von vornherein mal ganz klar, dass auch mit seinem Anspruch auf Gültigkeit dieser Analyse der menschlichen Erkenntnis schon eine Reflexion der Erkenntnis vorliegt. Er selber reflektiert natürlich auf die menschliche Erkenntnis und setzt damit auch ein reflexives Bewusstsein voraus. Also genau diese Einheit. Ja, bitte.
Habe ich das richtig verstanden, dass dieser Eindruck durch die Einführungsfrage
entsteht? Nein, das haben Sie leider nicht richtig gesagt. Das war auch schon, ich habe es jetzt sehr kurz gebracht, weil das ja schon Wiederholung war. Ne? Aber die Eindrücke, die sind einfach da. Die sind das ursprüngliche Material für Jung. Ja? Und sie werden in der Einbildungskraft dann verwendet. Ja? Wir haben zuerst einmal die Eindrücke und dann erinnern wir uns daran. Ja? Wir haben ein Gedächtnis. Und das sind dann die Vorstellungen. Ja? Also auf Englisch, die Impressions sind die Eindrücke und die Vorstellungen sind die Ideas. Ja? Aus den Impressions entstehen die Ideas. Wir haben ohnehin auch üblicherweise Wahrnehmungen und im Nachhinein können wir uns daran erinnern, dass wir das und jenes gesehen, gehört haben. Ja? Und das sind dann die Abbilder, die bloßen Vorstellungen oder Ideas. Also das zugrunde liegende, das Erste und das Lebendige auch, für das Lebendige, das Lebhafte für Jung sind die Impressions. Und die Identität des Bewusstseins, die Einheit des Bewusstseins ist zwar vorausgesetzt, aber nicht für Jung selber. Nicht? Natürlich, er reflektiert auf das alles, aber er will von seiner eigenen Reflexion keine Kenntnis nehmen. Nicht? Von der eigenen Dimension in ihm selbst, die da vorausgesetzt ist. Jedenfalls zuerst einmal möchte er davon absehen. Und diese Einheit und Identität des Bewusstseins, die er dabei voraussetzt, genau die, haben wir gesehen, findet er in den Bewusstseinsinhalten nicht. Dort leugnet er sie auch, obwohl natürlich in Wirklichkeit das Bewusstsein sich selbst dort auch hineinprojiziert. Wenn wir einen Gegenstand als identisch im Wechsel seiner Eigenschaften ansetzen, dann haben wir diese Identität hineingedacht, weil sie ja nicht unmittelbar in der Sinnlichkeit wahrnehmbar ist. Von der Sinnlichkeit her verändert sich der Gegenstand immer, je nachdem wie wir hinschauen oder auch von ihm selber her wieder anders. Denken Sie an das Wachsbeispiel. Ne? Und wir legen dann, können wir auch wieder auf Descartes zurückgreifen, wir legen dann die Identität dieses Gegenstandes hinein. Wir sagen, das ist immer noch dasselbe Wachs, das einmal so aussieht. Ne? Aber diese Identität ist ein Gedanke. Ne? Das müssen wir hineindenken in das, was wir wahrnehmen. Also für Descartes ist die unbezweifelbare Gewissheit gerade mit diesem vorausgesetzten Bewusstsein gekoppelt, ne, mit diesem reflexiven Bewusstsein, während Jung genau das leugnet. Ne. Er möchte sich an die Inhalte halten. Die sind das, was wir unmittelbar einsehen und was uns auch Wahrheit vermittelt. Aber dieses unbezweifelbare Bewusstsein ist natürlich selbst kein Inhalt mehr. Das ist immer das Vorausgesetzte. So wie wir bei Buckley gesehen haben, das Wissende der wahrgenommenen oder anschaulichen Idee. Das selbst keine Anschaulichkeit mehr hat. Und Jung kann natürlich dieser Fundierung der Wissenschaften in einem Sum Cogitans von Descartes nichts abgewinnen. Er verlässt sich auf die sinnliche Gewissheit, nicht auf die Selbstgewissheit des Ich-Denke, die ihm geradezu absurd ist. Ich lese Ihnen da einen Absatz aus dem Buch, das ich Ihnen auch angegeben habe, Untersuchung über den menschlichen Verstand. Ich habe hier die Meinerausgabe, schon etwas ältere, aber vermutlich ist die neuere auch so aufgebaut. Und zwar der dritte Absatz des 12. Abschnitts. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier über Descartes gefunden habe. Ja? Ich lese Ihnen das einmal vor. Es gibt eine Art des Skeptizismus, die aller Forschung und Philosophie vorangeht. Anspielung auf Descartes. Ne? Zuerst einmal skeptisch sein und dann erst darin, nachdem wir durch diese Skepsis durchgestoßen sind, die Wissenschaft fundieren. Ne? Also die aller Forschung und Philosophie vorangeht und die von Descartes und anderen als ein hervorragendes Schutzmittel gegen Irrtümer und voreilige Urteile sehr gepriesen wird. Sie empfiehlt uns einen allgemeinen Zweifel, nicht nur an all unseren früheren Meinungen und Prinzipien, sondern auch an unseren eigenen Fähigkeiten. Ja? Sie erinnern sich, wir haben bei Descartes gehört, den Genius Malignus hat er mit Hinweis auf die Fehlbarkeit unseres Denkens eingeführt. Und hat dann gemeint, der kann uns selbst dann täuschen, wenn wir glauben, es sei alles so, wie wir es uns vorstellen. Und erst im zweiten Schritt über Sum Cogitans dann konnte er den Genius Malignus an der Stelle wieder beiseite schieben. Und hat dann angesetzt, was wir überprüfen können mit einem Blick, das ist wirklich wahr und gesichert. Aber hier heißt es eben nur, wir sollen auch an unseren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Und weil es sich ja hier um einen geistigen Prozess handelt, mit diesem methodischen Zweifel, darum sind das eben die geistigen Fähigkeiten. Also an denen sollen wir zweifeln. Von deren Wahrhaftigkeit, sagt man, wir uns durch eine Kette von Denkakten erst überzeugen müssen, die wir aus einem ursprünglichen Prinzip gewinnen, das uns unmöglich täuschen oder trügen kann. Und also Jung interpretiert das so, wir sollen selbst an unserem Denken so total zweifeln, bis wir ein Prinzip gefunden haben, von dem her wir dann unsere eigene Denkfähigkeit wieder in Kraft setzen können. Ja? Also wir sollen das Denken selber so bezweifeln, bis eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Ja? Und von diesem Nichts her meint er, so argumentiert Descartes, ne, von diesem Nichts her soll man dann wieder das Denken selber grundlegen und aufbauen, neu aufbauen und eben von all seinen Irrtümern befreien. Und dieses Prinzip, das kann uns unmöglich täuschen, das ist auch so ein Gemisch aus Sum Cogitans und Gottesbegriff bei Descartes. Ne? Das ist nicht so ganz klar geschieden. Ne? Bei Descartes ist das Sum Cogitans nur unbezweifelbar und nicht täuschen, das tut der Gott, der noch darüber hinaus erschlossen wird. Ne? Und jetzt kommt die explizite Kritik. Also wir sehen schon mal, wie Jung das doch ein bisschen uminterpretiert. Ne? Er zieht die gesamte Denkfähigkeit in das Misstrauen hinein. Es gibt überhaupt in unserem Denken nichts, worauf wir uns verlassen können. Ja? Aber weder gibt es ein solch ursprüngliches Prinzip, das anderen gegenüber, die von selbst einleuchtend und überzeugend sind, den Vorrang besäße. Also das ist einmal ganz klar die empiristische Position gegen die rationalistische. Ja? Dieses Prinzip des Bewusstseins selbst, das gibt es nicht, weil es kein empirischer Inhalt ist. Ja? Und von selbst überzeugend und einleuchtend sind natürlich die Eindrücke, ja? Also die sinnlichen Wahrnehmungen. Und das Bewusstsein hat in dieser Hinsicht nichts zu sagen. Ja? Das gibt es eigentlich gar nicht. Noch könnten wir, wenn es ein solches gäbe, ein solches Prinzip, einen Schritt über es hinaus tun, ohne den Gebrauch eben der Fähigkeiten, denen wir doch bereits misstrauen wollten. Ja? Also wir sollen da hineingehen in das Prinzip, aber zwar so, dass wir an allem, was in unserer Denkfähigkeit vorhanden ist, zweifeln. Ne? Dass wir jegliches Denken distanzieren, es kann falsch sein, wir können uns überhaupt nicht darauf verlassen. Und dann gehen wir ins Prinzip hinein und haben eigentlich kein Denken mehr. Ne? Jedenfalls keines, auf das wir uns verlassen können. Wir müssen ja auf das alles, wir müssen das alles streichen, weil wir ihm misstrauen. Ja? Und daher können wir ohne den Gebrauch der Fähigkeiten, denen wir bereits misstrauen, ja gar nicht raus. Ne? Aus diesem Prinzip. Aber wie soll man jetzt mit Fähigkeiten wirklich konsequent und womöglich gar irrtumsfrei hinausgehen, wenn wir alle diese Fähigkeiten unterminiert haben, ne, bezweifelt haben, wenn sie alle nicht mehr brauchbar sind? Das kann überhaupt nicht gehen. Und darum sagt Hume abschließend, der kartesianische Zweifel also, wäre er einem menschlichen Wesen zu erreichen möglich, Klammer, was er ersichtlich nicht ist, Klammer zu, ne? Also das heißt, er interpretiert so, wir sollen eben wirklich auf alles verzichten, was unser Denken verbindlich macht. Und das geht ja überhaupt nicht. Wir könnten ja nicht einmal mehr zweifeln, wenn wir das täten. Also es ist ersichtlich, dass wir in diesen Zweifel überhaupt nicht hineinkommen, meint Jung. Würde vollkommen unheilbar sein. Keine Vernunfttätigkeit könnte uns je einen Zustand der Sicherheit und Überzeugung über irgendeinen Gegenstand verschaffen. Ja? Weil wenn der Geist selber mal in der Weise krank ist, ja, wenn wir in der Weise geisteskrank sind, wie es Descartes hier aus der Sicht von Jung vorführt, dann kann uns ja auch nichts mehr heilen. Ne? Denn bei Descartes ist es so, dass der Geist selber sich heilt, dass er sich selber findet, dass er auf seiner eigenen Selbstgewissheit die weiteren Schritte aufbaut. Ne? Während Jung das ins Extrem hinüberbiegt und sagt, der Geist unterminiert sich selbst vollkommen. Er ist vollkommen krank. Man könnte also dann das Cogito Ergo Sum übersetzen im Sinne von Jung, wie er es darstellt, mit den Worten, ich denke, daher spinne ich. Ne? Weil es eben überhaupt keine Verbindlichkeit mehr hat. Ne? Könnte man dann vielleicht rückübersetzen in Cogito Ergo Dum. Also, für Jung ganz offensichtlich, was die Wahrheit gibt, sind die Eindrücke zuerst einmal. Ne? Und nicht irgend so ein abgehobenes Etwas, das sich als empirischer Inhalt nicht fassen lässt. Ne? Und da, an das knüpft er auch sein Wahrheitskriterium, weil er nämlich sagt, alle Vorstellungen, die überhaupt sinnvoll und nachvollziehbar sind und gültig sind, müssen sich auf Eindrücke zurückführen lassen. Ja? Das ist das Maß, an dem wir messen können, ob überhaupt eine bestimmte Vorstellung sinnvoll ist oder nicht. Sie sehen es ohnehin im zweiten Kapitel. Ne? Also ich gehe jetzt ein bisschen diese Argumente nach, die Hume in den vorgegebenen Stellen dieses Buches ausführt. Also die Vorstellungen müssen daher auch eine anschauliche Grundlage haben. Ne? Ganz im Sinne von Buckley auch. Ne? Sie sollen einzeln und anschaulich sein. Nur dann sind es wahre Ideen. Und mit diesem Wahrheitskriterium geht Jung dann gegen das Gewäsch der Metaphysiker vor, sagt er selber. Nicht? Also die Metaphysiker, die immer über diese empirischen Grundlagen einfach hinausspringen und sich dann in diffuse Vorstellungen verlieren. Und dieses Kriterium ist ja immer wieder aufgetaucht, also uns immer wieder modern bis in die heutige Zeit in verschiedenen Varianten. Wenn Sie bedenken, dass, also sagen wir jetzt mal, der Wiener Kreis oder die analytische Philosophie eine ganz starke Anlehnung an die Naturwissenschaft fordert. Von der Erfahrung her muss sich die Philosophie kritisieren lassen. Also diese Position stirbt nicht aus, kann man sagen. Das kommt immer wieder. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Hume sehr wohl den Terminus Eindruck verwendet und auch von Wahrnehmung spricht. Und trotzdem lehnt er den Einfluss äußerer Substanzen ab. Vor allem jetzt hier am Anfang, in diesem zweiten Abschnitt. Und da gibt es die etwas unklar und verwirrende Fußnote am Ende dieses zweiten Abschnitts, ne, wo Jung genau gegen das Affektionsmodell von Locke polemisiert. Weil Locke ja der Ansicht ist, dass selbst die Eindrücke noch erworben sind. Ne, das Bewusstsein vollkommen leer ist und da muss dann außen die körperlichen Substanzen geben und von denen her erwerben wir die Eindrücke. Ne. Und das lehnt Jung an dieser Stelle ab, weil eben solche Dinge außer uns längst gestrichen sind. Nicht? Eigentlich doppelt, einmal durch Bakke und dann noch einmal durch Jung. Die sind kein empirischer Gegenstand. Das sind Gedanken, die wir den empirischen Gegenständen vorausdenken. Aber sie sind als solche nicht zu fassen, diese Substanzen, die uns da affizieren, die unsere Sinne affizieren. Ja? Und deswegen meint Jung, das seien eben unbestimmte und zweideutige Gedanken, zu denen Locke von den Schulgelehrten verführt worden ist. Ja, das ist in dieser langen Fußnote am Ende des zweiten Abschnittes. Und Hume selber spricht von den Eindrücken und auch von den Affekten, ja, die wir so unmittelbar in uns erleben, als angeboren. Ja. Aber ganz im Gegensatz zu Descartes, ne, meint natürlich nicht, dass die von Gott einer rein denkenden Substanz eingepflanzt sind, sondern er meint, es ist das Ursprüngliche, womit unsere Erkenntnis beginnt. Ja? Bei dem müssen wir ansetzen, das ist angeboren, das ist das Erste. Ja,
ja, ich kopiere gewisse Probleme bei Jung, und zwar mir geht es dabei auch nicht um das Unbewusste in der Bewusstsein geht, wie zum Beispiel die Gefühle, meine Gefühle.
Ja.
Gefühle und Gefühle beziehen sich keine empiristische Voraussetzung. Also ich kann sie ja nicht erkennen.
Naja.
Ich spüre sie, rational sind sie aber auch nicht.
Ja gut, aber da ist für Jung schon die innere Wahrnehmung da. Ne? Wie bei Locke und Buckley auch. Wir haben eine Wahrnehmung vom Äußeren und eine Wahrnehmung vom Inneren. Ne? In der Fußnote führt er an, was weiß ich, irgendwelche Affekte. Ne? Die nehmen wir einfach in uns wahr. Ne? Also insofern ist das kein gravierender Unterschied zu den äußeren Dingen. Das sind Wahrnehmungen in uns selber. Ne?
Ja, das soll sein, aber wie steht das hier da? Also die Wahrnehmungen in uns selbst,
ja,
sind ja entweder in das Bewusstsein tretend durch empiristische Voraussetzungen oder durch rationale Gegebenheiten.
Ja, beides, ne? Das ist, vermischt sich ja beides. Ne? Wir müssen einen Körper haben, der so und so reagiert auf Verschiedenes. Und diese Reaktionen, Affekte und so weiter, können wir dann in uns wahrnehmen. Also einerseits muss es sein, andererseits müssen wir es erkennen. Ne? Wir werden sehen, dass bei Jung das schön langsam immer mehr auftaucht. Ja? Zuerst versucht er es einmal wegzulassen und dann schrittweise bringt er immer mehr von diesen Ebenen selber ein. Ja? Genau in diesen Abschnitten, die ich Ihnen vorgegeben habe zur Lektüre. Stellt sich das ganz deutlich heraus. Ich möchte das ohnehin dann schrittweise zeigen. Es ist schon diese Unterscheidung von Eindrücken und Vorstellungen, ja, Impressions und Ideas, etwas, was den empiristischen Ansatz sprengt, wenn wir genauer darauf eingehen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Jung die Eindrücke, obwohl er jetzt das Affektionsmodell von Locke ablehnt und auch diese Unbestimmtheit, dieses leere Bewusstsein ablehnt, wo die Eindrücke erst schon langsam reinkommen, versteht er sie doch prinzipiell von vornherein als Bewusstseinsinhalte. Ja? Also es ist etwas, womit sich jetzt nicht die Anatomen beschäftigen sollen, die Ärzte, den Körper, nicht? Sondern es ist etwas, was im Bewusstsein da ist. Nicht? Es ist etwas Bewusstes. Es sind ein Bewusstseinsinhalte. Und zu denen gehören die zwei Seiten, Eindrücke und Vorstellungen. Ne? Es ist jetzt so, dass die Vorstellungen erinnerte Eindrücke sind. Ne? Also die Vorstellungen sind abhängig von den Eindrücken. Die Eindrücke sind so quasi die Ursache und die Vorstellungen sind die Wirkung. Ne? Jedenfalls kommen sie nachher und diese Vorstellungen sind also zuerst einmal dieselben, die da erinnert werden, wie die, die zuerst einmal die Eindrücke vorhanden waren. Also sie sind nur etwas blasser, nicht mehr so lebhaft. Und außerdem sind diese Eindrücke dann, die erinnerten Eindrücke, dann auch noch das Material für die Tätigkeit der Einbildungskraft. Was immer wir uns hier vorstellen, irgendwann müssten wir nach Jung selber den zugrunde liegenden Eindruck dafür finden können. Das bringt er auch da im zweiten Abschnitt Hinweise drauf. Wir müssen nur entsprechend suchen, dann findet sich so ein Eindruck, auf den eine Vorstellung zurückführbar ist. Nun ist ganz klar, dass diese Kontinuität des Inhalts, die sich da von den Eindrücken über die Erinnerungen bis in die Einbildungskraft durchzieht, dass die in einem reflexiven Bewusstsein zur Kenntnis genommen werden muss und nachverfolgt werden muss. Das Ganze ist ja kein empirischer Vorgang, so ähnlich wie es bei Locke noch beschrieben wird, sondern es ist ein Vorgang im Bewusstsein, und das Bewusstsein selbst muss jetzt in sich den Unterschied machen zwischen Eindrücken und Vorstellungen, beziehungsweise dann auch dem, was die Einbildungskraft in fantastischer Weise noch hervorbringt, und muss zugleich auch verfolgen können, dass eins aus dem anderen entsteht und wie das zusammenhängt, dass das eine gewisse Kontinuität hat. Sonst wäre überhaupt dieser Zusammenhang von Eindrücken und Vorstellungen nicht aufrechtzuerhalten. Wenn jeder Bewusstseinsinhalt ein eigenes Bewusstsein hätte, wenn ich zu jedem Inhalt ein Bewusstsein käme und zu jedem neuen wieder ein neues Bewusstsein, dann hätten die Bewusstseine, die Bewusstseinsinhalte untereinander überhaupt keine Beziehung. Dann könnten wir sie überhaupt auch nicht einteilen in Arten und sagen, das eine sind Eindrücke und das andere sind Vorstellungen. Dazu ist schon vorausgesetzt, dass wir sie vergleichen, dass das identische Bewusstsein sie identifiziert eben auch. Und wenn es für die beiden Arten jetzt ein getrenntes Bewusstsein gäbe, ein Bewusstsein für die Eindrücke, ein Bewusstsein für die Vorstellungen, dann könnte man diesen Übergang vom einen zum anderen überhaupt nicht erfassen. Man könnte nicht sagen, zuerst Eindrücke, aus denen entstehen die Vorstellungen. Und die sind die Erinnerungen an die Eindrücke. Das setzt immer voraus, dass ein Bewusstsein über diesen Prozess drüber steht, dass die Zusammenhänge herstellt. Und selbst schon, es gäbe auch keine Erinnerung. Wenn man ein Bewusstsein nur für Eindrücke hätte und ein anderes für Vorstellungen, dann gibt es keine Erinnerung. Die Erinnerung ist eine Beziehung dessen, was ich jetzt nur vorstelle, auf das, was ich ursprünglich wahrgenommen habe. Also dieser Zusammenhang muss auf jeden Fall hergestellt werden in einem Bewusstsein. Und auch schon die bloße Feststellung, dass Bewusstseinsinhalte aufeinander folgen, wie wir es in dem Zitat am Anfang gesehen haben, mit dem Theater, wo eben nur mehr die Perzeptionen übrig bleiben sollen. Selbst diese Feststellung kann man nur machen, wenn ein übergeordnetes Bewusstsein diese Folge eben nachvollzieht. Also es ist unmöglich, eine Reflexion auf Bewusstseinsinhalte zu machen, Bewusstseinsinhalte voneinander zu unterscheiden und das Bewusstsein selber wegzulassen. Also hier setzt sich schon diese Voraussetzung zwingend durch, wenn Jung allein nur die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen macht. Das Bewusstsein weiß sich an diesen Beziehungen der Vorstellungen immer auch schon selbst. Die Beziehung der Vorstellung ist selbst keine eigene Vorstellung, sondern die ist vom Bewusstsein selber, von der Reflexion selber hergestellt. Und wenn die Reflexion dann weiß, dass hier eine Beziehung besteht, zum Beispiel, dass die Eindrücke erinnert werden, dann kann sie sich selber als das, was die Beziehung herstellt, reflektieren. Es kann an den Inhalten, an der Beziehung der Inhalte, sich selbst auf der Metaebene erkennen, weil es das ist, was diese Beziehung in sich hat. Und weil diese Beziehung selber eben nicht ein einzelner Eindruck ist, sondern eben gerade die Relation zwischen diesen Bewusstseinsinhalten. Daher ist also ein solches Bewusstsein immer auch schon ein reflexives Bewusstsein, indem es überhaupt Beziehungen herstellt zwischen den Bewusstseinsinhalten, weiß es an diesen sich selbst. Und es weiß nie nur einen einzelnen Inhalt, sondern immer auch viele andere und diese anderen in Beziehung aufeinander, ja, also auf den einen. Aus diesen Überlegungen geht schon hervor, dass es überhaupt keine isolierten Bewusstseinsinhalte geben kann. Nicht? Also bloß einzelner Bewusstseinsinhalt ohne Beziehung auf irgendetwas anderes. Wenn es überhaupt ein bestimmter Bewusstseinsinhalt sein soll, dann ist er immer schon bestimmt an anderen. Dann ist er abgegrenzt gegen anderes und dieses andere muss dann ebenfalls bewusst sein. Eine Bestimmung ist schon eine Negation einer anderen Bestimmung. Und dieses andere muss mit hereingenommen werden im Bewusstsein, sonst kann ich die Bestimmung gar nicht feststellen. Das Bewusstsein hat also immer schon viele Bewusstseinsinhalte und muss diese Inhalte, wenn es sie überhaupt bestimmt, aufeinander beziehen und miteinander vermitteln. Ja? Es kann nicht bloß einen Bewusstseinsinhalt haben. Und dieses Vermitteln, diese Verbindung, dieses Beziehung herstellen, Zusammenhang herstellen zwischen den einzelnen Bewusstseinsinhalten, das ist notwendigerweise ein zeitlicher Prozess. Das Denken ist eine Tätigkeit in der Zeit. Es geht vom einen zum anderen, aber es vergisst dabei nicht das andere. Es ist nicht so, wie ich eben gerade vorher gesagt habe, dass jeder Bewusstseinsinhalt ein eigenes Bewusstsein hätte, sondern es muss das Vergangene natürlich auch in der Erinnerung bleiben und auf das Gegenwärtige bezogen sein. Und der Zusammenhang, der Gang vom Vergangenen zum Gegenwärtigen mit einbezogen werden und in die Zukunft verlängert werden. Also dann wird auch schon etwas erwartet aus dem bisherigen Gang, dass es so und so weitergehen wird. Also der ganze zeitliche Prozess kann gar nicht bloß in der Gegenwart stecken bleiben. Das wäre kein reflexives Bewusstsein.
Entschuldigung, ja? Kommt Jung jetzt zu dem Schluss?
Nein, das ist jetzt deine Kritik an Jung. Ja, das muss ich dazu sagen. Ne? Nein, Jung keineswegs so. Ne? Sondern das sind jetzt meine Schlussfolgerungen aufgrund der Unterscheidung von Eindrücken und Vorstellungen. Ne? Die er aber so nicht macht. Ne? Und es zeigt sich aber bei diesen Überlegungen auch, jetzt in Distanz zu Jung wieder, ne? Das heißt, bei Jung ist ja immer, dass er irgendwo dann auch das einholt und auf seltsame Weise dann zu ähnlichen Ergebnissen kommt, nur verdeckt und verschlüsselt. Ne? Aber selber sieht das nicht so, jedenfalls so wie ich es jetzt gebracht habe. Ne? Aus dem ist aber auch klar, dass die Eindrücke als solche nie alleine vorhanden sein können. Ne? Wenn wir diesen ganzen zeitlichen Prozess nehmen, wo eine Beziehung Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft drinnen steckt, ne? Dann können wir nicht bloß Eindrücke auffassen, sondern Eindrücke sind immer schon bezogen auf das, was wir vorher schon wahrgenommen haben, ne? Und auf das, was wir zukünftig erwarten. Das heißt, sie sind interpretiert, sie sind reflektiert, sie sind immer zusammen mit Vorstellungen da. Es gibt es überhaupt nicht, dass man nur Eindrücke hat. Ne? Es ist immer schon Vorstellung zugleich da. Und die ganze Beziehung und der ganze Prozess des Vermittlungs ist immer mit dabei. Und wenn jetzt aber Eindrücke und Vorstellungen immer schon zusammen da sein müssen, wenn sie überhaupt bewusst sind, sonst könnte ich sie aber nicht erinnern, wenn ich nicht den Eindruck selber schon bewusst hätte und reflektieren würde. Wenn die also immer schon zusammen da sind, dann ist die Frage, ja, wie kann man es jetzt überhaupt noch unterscheiden? Weil Jung ja so dezidiert sagt, zuerst Eindrücke und nachher daraus erst Vorstellungen. Und er unterscheidet es eben ganz einfach, und auch hier bezieht er sich wieder auf Backe zurück, durch den Grad der Stärke und Lebhaftigkeit. Ja? Das ist sein Unterschied. Ich sage, die Eindrücke, die sind ihm ganz deutlich da, das erleben wir unmittelbar, und das andere, das sind nur so schwache Abbilder. Ja? Das verschwindet dann schön langsam. Aber dieses Argument schützt uns natürlich nicht zum Beispiel vor dem Traumargument bei Descartes. Ne? Wenn wir jetzt einen Traum nehmen, der kann sehr lebhaft, sehr deutlich sein und trotzdem ist es kein wirklicher Eindruck. Ne? Also das ist kein Beweis dafür, dass wir hier wirklich die Basis für Erkenntnis haben, dass wir hier die Wurzel der Wahrheit haben und daraus ein Wahrheitskriterium machen können. Ne? Rückführung auf Eindrücke, aber die Eindrücke sind so gemischt mit Vorstellungen, dass man nie genau weiß, ist das jetzt eine Vorstellung oder ein Eindruck. Ne? Also es kann auch bloß vorgestellt sein, es kann eine Illusion sein, es kann eine Halluzination sein, es kann ein Traum sein. Ist durch diese Unterscheidung der Lebhaftigkeit überhaupt nicht zu klären. Und dann ergibt sich auch eine ganze Folge von paradoxen Zusammenhängen, wenn wir diesen Unterschied nur an der Lebhaftigkeit aufhängen. Nämlich zum Beispiel sind ja Eindrücke und Vorstellungen untereinander sehr unterschiedlich in Grad und Lebhaftigkeit. Ja? Also deswegen, weil sie etwas wahrnehmen, kann es trotzdem sehr undeutlich sein, es kann sehr schwach sein, ein Geräusch, das sie kaum vernehmen. Ja? Und andererseits gibt es Vorstellungen, die sind sehr stark, ne, wenn Affekte dabei sind und so weiter. Kann das ein ganz starker Gedanke oder eine ganz starke Erinnerung an etwas sein. Ne? Also in beiden gibt es sehr viele Grade und das heißt, wo sind die jetzt genau voneinander zu unterscheiden? Ist jetzt ein schwacher Eindruck eine Vorstellung? Ne? Also wenn Sie nur jetzt was ganz leise hören, ist es dann nur meine Vorstellung? Oder ist deswegen, weil Sie eine Vorstellung affektgeladen sehr stark erleben, ist das jetzt ein Eindruck geworden deswegen? Ja? Also da vermischt sich's, da ist nicht mehr zu klären, was eigentlich ist. Oder ein anderes Problem würde auftreten, wenn wir sagen, jetzt habe ich einen ganz schwachen Eindruck, den kann ich ja nicht mehr erinnern. Ja, durch die Erinnerung wird er noch abgeschwächt, da bleibt ja nichts mehr übrig. Ja? Also, oder auch ein anderes Problem wäre, was ist mit fehlenden Eindrücken? Ja, mit Stille oder Finsternis. Ja, das kann man dann überhaupt nicht erinnern, dürfte man gar keine Vorstellungen davon haben, ne, weil ja nichts da ist. Ja. Also so gibt es verschiedene absurde Konsequenzen, wenn wir den Unterschied zwischen Eindrücken und Vorstellungen nur anhand von Lebhaftigkeit machen. Ja. Dass das eine stärker erlebt wird, das andere schwächer. Also daran kann es nicht liegen, und natürlich auch nicht daran, dass beides Bewusstseinsinhalte sind, ne? Das wäre auch wieder eine Gemeinsamkeit. Und die Frage ist jetzt, wie lässt sich dieser Unterschied überhaupt noch retten? Ne? Und hier ist klar, bei Jung sind die Vorstellungen etwas, was durch unser Gedächtnis und durch unsere Einbildungskraft entsteht. Ne? Die Eindrücke aber nicht. Ne? Wenn die jetzt was anderes sein sollen, dann müssten sie eigentlich eine Herkunft von außerhalb des Bewusstseins haben. Ja? Also wenn das eine in unserem Bewusstsein entsteht, dann kann das andere nur dann wesentlich unterschieden werden, wenn es einen anderen Ursprung hat. Wenn es eben nicht in unserem Bewusstsein ursprünglich entsteht, sondern von anderswoher kommt. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir jetzt noch Eindrücke und Vorstellungen voneinander unterscheiden können. Ja? Aber es ist genau das, was Jung vermeiden wollte. Ja? Mit seinem Kriterium kommt er aber nicht zu Rande. Wenn wir es kritisieren, merkt man das. Ne? Der selber hat es so nicht eingesehen. Aber prinzipiell braucht er ein anderes Kriterium, etwas, was darüber hinausgeht, über diese bloßen Bewusstseinsinhalte, die immer gemischt sind. Ne? Und das heißt, wir müssen auf die Voraussetzungen reflektieren. Die Voraussetzung für das eine ist nur unser Bewusstsein, für das andere ist etwas, was noch über unser Bewusstsein hinausliegt. Ne? Muss von außen kommen. Das heißt, diese Unterscheidung von Eindrücken und Vorstellungen und damit auch das Wahrheitskriterium von Jung ist überhaupt nur aufrecht zu erhalten, wenn wir etwas mit einbeziehen, was dem Wahrheitskriterium widerspricht. Ja? Nämlich diese Voraussetzungen. Dass man sagt, es gibt eben vielleicht körperliche Substanzen oder eben natürliche Gegenstände, die uns affizieren, ja? Und von dort her kommen die Eindrücke. Und unser Bewusstsein gestaltet sie dann in verschiedener Weise und verarbeitet sie. Ja? Also wir kämen hier wieder in das logische Affektionsmodell hinein und müssen das in irgendeiner Variante voraussetzen, damit der Unterschied von Eindrücken und Vorstellungen überhaupt gerettet werden kann. Und das wiederum widerspricht dem Ansatz von Hume selbst. Nicht? Genau das wollte er vermeiden und genau gegen das polemisiert er da in der Fußnote am Ende des zweiten Abschnitts. Also Hume selber geht nicht so vor, er versucht dem ohne solche Voraussetzungen einfach an den Arten der Bewusstseinsinhalte festzuhalten, Eindrücke, Vorstellungen und auch dann den Zusammenhang dieser einzelnen Vorstellungen zu klären. Und dabei ist noch einmal darauf hinzuweisen, was jetzt einzeln bedeutet, ja, einzelne Bewusstseinsinhalte, das meint eben nicht nur oder nicht in erster Linie, dass es, sagen wir, eine isolierte Empfindung von kalt oder warm oder von laut oder leise ist, ja, sondern dass es immer schon ein ganzer Komplex von verschiedenen Empfindungen ist, ein Zusammenhang, eine Ganzheit, zum Beispiel wie ein Zimmer oder wie ein Gemälde oder wie ein Mensch oder sonst ein Gegenstand. Ja? Das meint einzeln hier, ist nicht bloß eine einzelne Empfindung, sondern ein ganzer Gegenstand, der damit schon umfasst ist. Auch das geht auf Buckley zurück. Ne? Der meint, man kann überhaupt nicht abtrennen, sagen wir jetzt einmal, nur die Bewegung von der Farbe, sondern ein Gegenstand, der hat immer beides in sich. Der ist immer schon das Ganze solcher verschiedenen Eigenschaften. Ne? Und das ist auch bei Hume der Hintergrund, wenn er von einzelnen Vorstellungen spricht. Diese Vorstellungen selber oder diese Bewusstseinsinhalte als solche, die sollen eben eine gewisse Eigenständigkeit haben, ne? Eine gewisse geradezu Substantialität, wie wir es in diesem Zitat am Anfang gesehen haben. Ne? Es gibt nur die Perzeptionen selber, es gibt keinen Geist. Ne? Nur die Inhalte selber, die sollen so quasi schon Substanzen sein, nichts drüber hinaus. Also eben wenn er so einzelne Vorstellungen heranzieht und an denen alles anknüpft, dann heißt das immer, er möchte die Zusammenhänge, die sonst noch damit verbunden sind, möglichst beiseite lassen. Also die Hintergründe, die Gründe dafür. Und indem er das jetzt so macht, dass die Vorstellungen selber eigentlich schon substanzartig angesetzt werden, wird nicht nur der Unterschied zwischen Eindrücken und Vorstellungen unscharf, sondern es wird auch der Unterschied zwischen den Vorstellungen und den empirischen Gegenständen unscharf. Es ist eigentlich einerseits unsere Vorstellung, aber andererseits und vor allem deswegen, weil ja eine richtige Vorstellung immer auf irgendwelche Eindrücke zurückgeführt werden muss und die Eindrücke ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, über sich hinaus weisen auf etwas, was nicht mehr in der Vorstellung aufzufinden ist, dann oszilliert das schon so, einerseits Vorstellung, andererseits Gegenstand. Ne? In uns, außer uns zugleich. Ne? Also gerade mit diesem Versuch, die Vorstellungen selbst abzugrenzen und auf die Hintergründe nicht einzugehen, tendiert Jung wieder über sie hinaus. Ne? Es wird zweideutig. Vorstellung, Gegenstand. Ne? Etwas, was auch außerhalb vorhanden sein müsste. Wir haben aber gesehen, dass Hume um diese Begründungen, um diese anderen Ebenen nicht herumkommt. Ne? Bei ihm selber, was wir bis jetzt besprochen haben, treten zumindest schon drei Begründungsverhältnisse auf. Und zwar eines davon ganz offen, weil er selber so sagt, und die anderen zwei nur versteckterweise. Das eine ist eben das Verhältnis zwischen Eindrücken und Vorstellungen, ne? Von denen er selber sagt, das eine kommt zuerst und aus dem resultiert das andere. Das ist ein Begründungsverhältnis, das er hier ganz offen zugibt. Und das andere sind dann die für die Eindrücke selber eine äußere Natur, von woher die Eindrücke gegeben sind, haben wir gesehen, nur dadurch ist überhaupt der Unterschied zu retten, zwischen Eindrücken und Vorstellungen. Und auf der anderen Seite eben unser reflexives Bewusstsein, das bei all dem schon vorausgesetzt ist. Also diese Begründungen sind im Hintergrund schon vorhanden, wenn Hume selber über die Bewusstseinsinhalte möglichst alleine zu sprechen versucht. Die Folge der Einheit des reflexiven Bewusstseins ist die Beziehung der Vorstellungen aufeinander. Alle Vorstellungen sind im Bewusstsein in irgendeiner Weise aufeinander bezogen. Ja? Also das wäre die Folge daraus. Und umgekehrt haben wir gesehen, wenn man überhaupt Beziehungen herstellt, dann ist schon ein solches reflexives Bewusstsein vorausgesetzt. Und die Folge der Herkunft von Eindrücken aus der äußeren Natur müsste sein, dass die Gegenstände, die wir hier in der Weise von außen präsentiert bekommen, dass die in irgendeiner Weise auch zusammengehören. Ja? Weil es von der einen Natur her von uns wahrgenommen werden. Ja? Also auf der einen Seite haben wir die Beziehung der Vorstellungen durchs Bewusstsein, auf der anderen Seite haben wir die Beziehung der Gegenstände von der Natur her. Die eine Natur hat die Gegenstände so und so aufeinander bezogen. Ja? Also das wäre eine andere Folge. Und wenn wir jetzt eine Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen noch herstellen, dann stellt sich heraus, dass die Abhängigkeit der Vorstellungen von den Eindrücken, ja, diese beiden Seiten jetzt aufeinander bezogen, bedeutet, dass wir die realen Relationen zwischen den Gegenständen und innerhalb der Gegenstände durch unser Bewusstsein in irgendeiner Weise erkennen und nachvollziehen können. Ja? Also wenn es zwischen dem einen, den Eindrücken, die von außen kommen, und dem anderen, den Beziehungen des der Bewusstseinsinhalte, wenn es hier eine Übereinstimmung gibt, einen Zusammenhang, ne, dann heißt das, wir können die Gegenstände in irgendeiner Weise erkennen. Das, was sie wirklich real verbindet, das tritt dann auch im Bewusstsein auf als Verbindung. Ne? Das wäre gebunden an diese Abhängigkeit von Eindrücken und Vorstellungen. Ne? Hier schließt sich beides. Auf der einen Seite das Bewusstsein, auf der anderen Seite der Gegenstand. Ne? Oder die Gegenstände, die von der Einheit der Natur präsentiert werden. Ne? Sodass wir im Hinterrücks jetzt dieses ganze Locke'sche Modell wieder aufgebaut haben. Ne? Dass Hume selber in diese Richtung tendiert, stellt sich an dem Zitat heraus, das er am Anfang des vierten Abschnitts bringt, der erste Absatz, wo er unterscheidet zwischen zwei Erkenntnisbereichen. Nämlich einerseits Erkenntnis der Beziehungen von Vorstellungen und andererseits Erkenntnis der Tatsachen. Ja? Beziehungen von Vorstellungen, das wäre eigentlich ein bewusstseinsinterner Zusammenhang von bewusstseinsinternen Vorstellungen. Ja? Also eigentlich nur die vielen Vorstellungen in der Einheit des Bewusstseins aufeinander bezogen. Man könnte sagen, die bloß logisch-formalen Zusammenhänge. Ja? Und das ist es auch, was Jung selbst darunter versteht. Beziehung der Vorstellungen untereinander, das sind mathematisch-logische Relationen. Ja? Also ein Bewusstsein, in dem das aufeinander bezogen wird, ist dann natürlich vorausgesetzt. Das sagt Jung aber nicht dazu. Er sagt nur, das ist ein Bereich der Erkenntnis. Das heißt, auch hier wieder versucht das vom Gegenstand her zu interpretieren und nicht auf das vorausgesetzte Wissen zu reflektieren. Und von dieser Art rein formaler Relationen sagt Jung, dass die den höchsten Grad von unmittelbarer oder mittelbarer Evidenz haben können. Also hier können wir ganz gewiss sein, das ist rein logisch, mathematisch, da können wir im Rahmen der Vorstellungen eben die Relationen feststellen und brauchen überhaupt nicht einzugehen auf irgendetwas, was außerhalb dieser Vorstellungen vorhanden ist. Ich zitiere kurz aus diesem ersten Absatz: Sätze dieser Art sind durch die reine Tätigkeit des Denkens zu entdecken, ohne von irgendeinem Dasein in der Welt abhängig zu sein. Ja? Trotzdem ist natürlich damit nicht geklärt, wie es zu einer solchen notwendigen Beziehung zwischen Vorstellungen kommen kann. Ja? Weil das Bewusstsein selber, in dem sich das abspielt, wird ausgeklammert. Also auf den Grund dieser Evidenz, auf die Möglichkeit dieser Evidenz geht Jung hier nicht ein. Das ist also das eine, was sich in der Erkenntnis abspielt. Ne? Dass sie überhaupt mit sich allein ist, so quasi, wenn sie einmal Inhalte hat. Ne? Und dann eben bloß formale Zusammenhänge herstellt. Und die andere Art der Erkenntnis ist aber, wie wir gesagt haben, dass das Erkennen sich auf reale Zusammenhänge der Gegenstände bezieht. Ne? Und das ist jetzt, was Jung unter Tatsachen versteht. Ja? Das ist jetzt eine andere Art von Erkenntnis. Hier geht es nicht mehr bloß um logisch-mathematische Zusammenhänge. Da ist immer etwas dabei, was nicht nur den Gesetzen des Denkens entspricht. Ja? Weil sonst wäre es nur formal logisch. Ja? Sondern da ist ein Bezug über die Eindrücke auf die Dinge selbst, da kommt etwas anderes hinein. Ja? Und das wirkt sich so aus, dass eben trotz unmittelbarer Gewissheit wie in einer Wahrnehmung, die ich jetzt haben kann, diesen Erkenntnissen von Tatsachen die logische Notwendigkeit fehlt. Ja? Die sind nicht notwendigerweise so, sondern sie sind nur faktisch so. Wir stellen dann fest, etwas ist so und so. Ne? Etwas folgt auf was anderes zum Beispiel. Ne? Aber es ist nie damit verbunden, dass es so sein muss. Jung selber sagt dazu, es ist immer denkmöglich, dass auch das Gegenteil passiert. Ne? Also dass der Schnee heiß ist, dass die Billardkugel plötzlich aufsteigt, wenn sie zusammenstößt oder sonst irgendetwas. Wir können uns so etwas vorstellen. Ja? Es ist nicht undenkbar. Es widerspricht also nicht der Logik. Es ist nicht widersprüchlich. Vor allem, wenn man so, wie er das zuerst fasst, eben nur als einzelne Ereignisse oder einzelne Gegenstände heranzieht und noch nicht den empirischen Zusammenhang dann mit einbringt, der dann ein Maßstab ist dafür, ne, der dann vieles ausklammern würde. Aber so im Sinne der einzelnen Beobachtungen können wir immer irgend auch eine andere Beobachtung in der Zukunft erwarten, ohne dass das jetzt ein logischer Widerspruch wäre. Ne? Also die Erkenntnis von Tatsachen hat keine formale Gewissheit. Ne? Wird eben unterschieden, genau an diesem Punkt, von der bloßen Relation zwischen Vorstellungen, ja? Von der bewusstseinsinternen Relation. Jetzt haben wir es einmal nur negativ abgegrenzt, haben gesagt, das ist logisch so oder so möglich, ja? Jetzt könnte man sagen, es wäre überhaupt beliebig, müsste dann eigentlich überhaupt beliebig sein, wenn es nicht logisch funktioniert, aber hier stößt Jung natürlich auch auf eine Ordnung. Es ist nicht so, dass die Vorstellungen von den Gegenständen jetzt einfach beliebig aufeinander folgen. Ja? Sondern das hat schon eine Konsequenz, das hängt irgendwie zusammen. Das hat eine Ordnung und diese Vorstellungen von Gegenständen, also die empirischen Inhalte, sind nach gewissen Prinzipien miteinander verbunden. Ja? Sagt Jung selbst jetzt dann. Und zwar Prinzipien, ich zitiere, das ist jetzt dann dritter Abschnitt, erster Absatz, also noch ein Abschnitt vorher. Ne? Sie sind, Zitat, durch irgendein allgemeines Prinzip verbunden, welches auf die ganze Menschheit den gleichen Einfluss ausübt. Ne? Auf die ganze Menschheit, Sie sehen schon den Anspruch, der dahinter steht. Ne? Es geht nicht um irgendwelche persönlichen Beobachtungen, sondern es geht um die Erkenntnis prinzipieller Art, ja? Wie sie für alle Menschen gültig sein soll. Ja? Obwohl Jung dann wieder auf empirische Belege zurückgreift, also es gibt so komplexe, zusammengesetzte Worte, die trotzdem in der einen Kultur und in der anderen Kultur gleichartig interpretiert werden. Ja? Also übersetzbar sind von einer Sprache in die andere und man stellt sich dasselbe vor, sie entsprechen einander. Ja? Da sind Verbindungen, Verknüpfungen drinnen, die über die Sprachen und Kulturen hinweg doch eine Entsprechung haben. Also wird es in der Verbindung von Vorstellungen ein allgemeines Prinzip geben, das für alle Menschen gilt. Ja? Und diese Assoziation oder Verknüpfung der Vorstellungen, na, das sind wir immer bei empirischen Vorstellungen, ja? Bei anschaulichen Gegenständen oder Einzelereignissen. Diese Assoziation wird jetzt von Jung den Bewusstseinsinhalten selber zugeschoben, ja, zuerst einmal. Er versucht so. Er sagt, Zitat, die einander methodisch und regelmäßig einführen. Ja, heißt so im dritten Abschnitt auch. Ja. Sie führen einander ein, eins bringt das andere hervor. Es soll eigentlich dieser Übergang, diese Gesetzmäßigkeit in die Bewusstseinsinhalte selbst hineingelegt werden. Und die drei Prinzipien, die er hier aufzählt, vielleicht haben Sie es schon gelesen, es ist ja ohnehin ziemlich bekannt, sind Ähnlichkeit, Berührung in Zeit oder Raum und als drittes das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Ja? Die bekannten Assoziationsfaktoren von Jung. Das sind eben Verbindungen unserer empirischen Vorstellungen, die natürlich jetzt nicht durch bloßes Bewusstsein so verbunden werden, sondern die, weil sie ja von Gegenständen etwas sagen, auch in den Gegenständen ein reales Gegengewicht haben müssen. Eine Entsprechung in den Gegenständen. Sonst könnte man gleich wieder ins Logische zurückkippen und sagen, es geht nur mehr um formale Zusammenhänge. Das soll es aber nicht sein, sondern es geht um den Erkenntnisschritt von unseren Vorstellungszusammenhängen auf die Gegenstände, die ebenfalls in irgendeiner Regelmäßigkeit einander folgen. Also hier entsteht das echte Erkenntnisproblem für die Erfahrung. Wie können wir diese Assoziationsfaktoren jetzt eigentlich begründen und absichern? Wie können wir Gegenstände empirisch erkennen? Sie sehen, das tendiert alles zur Kantschen Auflösung der Problematik hin. Also Sie sehen es noch nicht, aber dann sehen Sie es später. Danke für heute.